Herzlich willkommen zurück beim Sulamento Reisepodcast, dein mobiler Reiseberater. Uns ist Leonie Diekerhoff zugeschaltet von HX Expeditions, haben wir gelernt. Wir sagen aber trotzdem auch nochmal Hurtigruten. Und jetzt in dieser zweiten Folge geht's auf die verschiedenen Schiffe. Und ich glaube, ja, die Sulamento Reiseberater, die sich natürlich wie immer super auskennen, besser als ich, haben die tollen Schiffe schon gesehen, eventuell sogar auch live. Aber ich muss sagen, wirklich, Leonie, mich hat es beeindruckt, wie diese Schiffe mittlerweile aussehen und wie, ja, ich sag mal, die Zukunft ist im Grunde genommen schon in ihnen sichtbar. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, diese Entwicklung auch. Und welches wird denn dein nächstes Schiff sein? Auf welchem Schiff bist du als nächstes Expeditionsleiterin?
Ja, hallo nochmal. Ja, es freut mich riesig, nochmal hier für die zweite Folge dabei zu sein, um ein bisschen über unsere Destinationen zu sprechen. Und wie du schon gesagt hast, es ist wirklich verrückt zu sehen, wie modern die Schiffe mittlerweile sind. Und das ganz Interessante ist auch, wenn man auf unseren verschiedenen Schiffen ist, manche dieser Schiffe wie unsere MS Fram, hier vom älteren Modell und hier wirklich noch dieser typische Expeditionscharme. Und dann, wenn man zu unseren neuen Schiffen geht, MS Roald Amundsen oder MS Fridtjof Nansen, diese wirklich ganz modern mit vielen Bildschirmen, großen LED-Screens, ganz moderne Wissenschaftszentren. Und hier einfach, man schwimmt zwar, man ist vielleicht am Ende der Welt unterwegs, aber man braucht wirklich nichts. Man hat ein modernes Wellnesszentrum, man hat das Gym, man hat eine Sauna mit wunderschönem Ausblick. Und es fehlt einem wirklich an nichts, wenn man auf diesen Schiffen unterwegs ist. Und für deine letzte Frage, mein nächstes Schiff wird die MS Fridtjof Nansen sein, auf dem Wege runter in die Antarktis und dann in der Antarktis.
Wow, das heißt, da bist du dann auf dem zweitjüngsten oder ist es das jüngste?
Genau, sie ist das, genau, nicht, dass ich mich vertue, da wir unsere Amundsen, die wurden 2 Jahre auseinandergebaut. Sie ist das jüngste.
Und die Roald Amundsen ist dann ein Jahr vorher in See gestochen, wie man doch so schön sagt.
Genau, natürlich mit Corona, was uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Die beiden Schiffe dann eigentlich relativ zur selben Zeit wieder losgefahren, da eben Roald Amundsen 2019 gebaut wurde und Nansen ein Jahr drauf. Allerdings, ja, letztendlich dann eben mit Corona sie dann doch beide auch ein bisschen pausiert haben. Von daher, wie neue Schiffe momentan unterwegs sind.
Ja, jetzt sehen die, also wer sich das anschauen möchte, mal auch auf eurer Website oder wer sich beim Sulamento Reiseberater informiert, jetzt sehen die ja wirklich fancy aus, sage ich jetzt auch mal wieder auf Englisch. Und sind speziell für die Reisen im Polargewässer gebaut worden. Jetzt muss ich diese Frage stellen, weil du weißt ja, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Sind die wirklich dazu da, um auch eine Eisscholle zu durchbrechen?
Ja, also alle unsere Schiffe müssen verschiedene Eisklassen haben, da wir hier in eben polaren Gewässern unterwegs sind. Unsere Roald Amundsen und unsere Nansen, die eben die beste Eisklasse von unseren Schiffen haben. Und hier auch, man sagt, die Eisklasse, die wir haben, durch 1 Meter Seeeis durchfahren können und wir wirklich hier in vielen Regionen unterwegs sind, also wo es große, große Eisberge gibt, natürlich, wo es auch diese typischen Eisschollen gibt und durch diese Eisschollen sie auch durchfahren können, also kein Problem.
Also jetzt, du bist die Expertin, Meeresbiologin und Expeditionsleiterin auf diesen Schiffen von HX Expeditions. Was heißt 1 Meter? Ist das Unterwasser dann? Quasi die Scholle und dann ist noch 1 Meter Unterwassereis? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ah, sehr gute Frage. Jetzt kommen wir doch gleich in unseren Wissenschaftsbereich.
Ja. Ja,
wie das Ganze mit Eis ist. Also wenn das Wasser friert, dann hat Eis eine andere Dichte als Wasser. Von daher schwimmt Eis auf. Allerdings sehen wir, egal ob Eisscholle oder Eisberg, wir sehen circa 10 oder 15% vom Eis über der über dem Meereslevel. Und der Rest davon, also circa 85 bis 90% vom Eis, ist tatsächlich unter Wasser. Und wenn wir jetzt aber von 1 Meter Seeeis sprechen, dann heißt das die gesamte Dicke des Eises. Also das Eis Oberwasser plus Unterwasser ist circa 1 Meter.
Und also so ein Schöllchen, könnte man sagen.
Genau,
so ein Eisschöllchen.
Genau, es ist jetzt nichts Großes, nichts Dickes letztendlich. Und Seeeis, davon sprechen wir, wenn es eben über den Winter, wenn das Seewasser hier gefroren ist. Wir sprechen hier eben nicht von Gletschereis oder von ja, Eis, was abgebrochen ist von einer großen Eiskante, sondern dies ist wirklich nur das Wasser, was sich letztendlich über den Winter gefroren hat und dies eben bis zu 1 Meter dann ist, wo wir durchfahren könnten.
Ja.
Natürlich gibt es in der Antarktis oder der Arktis deutlich dickeres Eis, also wirklich über hunderte von Metern dick. Hier, da möchten wir auf jeden Fall außenrum fahren.
Okay, verstehe. Also so oder so, auch wenn ich jetzt abenteuerlustig bin, bei euch ist eher dünnes Eis, was ich durchbrechen kann, und alles andere fahre ich drumrum oder werde dann, das hast du ja auch in der ersten Folge erwähnt, mit den Zodiacs näher rangefahren dann, weil dann kann ich ja auch drumrum oder reinschippern in Fjorde noch, in was Kleineres vielleicht, wo die großen Schiffe nicht rein können. Aber warst du schon auf allen 5 Schiffen unterwegs?
Ja, also mit dem Eis, zum Glück sind wir nicht auf dünnem Eis unterwegs, wenn wir mit den Schiffen unterwegs sind. Aber natürlich, hat jeder den Film Titanic schon mal gesehen und so etwas wollen wir natürlich
Ich nicht.
vermeiden,
So.
auch wenn unsere Schiffe heute ganz anders ausgestattet sind und natürlich auch unsere Brückenoffiziere dafür extra geschult sind, in diesen Regionen unterwegs zu sein. Aber es ist schon so, da Eis wirklich extrem hart sein kann. Und auch dieses gerade für die Propeller eigentlich das große Problem ist, dass man sich hier die Propeller nicht verbiegt, wenn man da drüber fährt oder durchfährt. Deswegen wirklich um das Eis rum navigiert wird. Und wir, wie du gerade angebracht hast, mit unseren Zodiacs, also wir haben eben ja wie große Schlauchboote letztendlich unsere Zodiacs an Bord, die können wir dann auch zu Wasser lassen, wenn es eben besonders schön ist irgendwo, man hat schöne Eisberge und hier können wir dann mit unseren Zodiacs, wir nennen das ja Cruising gehen oder eine malerische Fahrt machen, um die Eisberge von einem ganz anderen Winkel zu sehen. Was ganz wichtig ist mit den Eisbergen und jeder kennt zwar diese wunderschönen Fotos und man, das sieht aus, als wäre der Eisberg direkt da zum Anlangen. So nah dürfen wir eigentlich an die Eisberge überhaupt nicht hinfahren. Dieses sieht oft einfach durch die Telefotografie ganz anders aus. Denn das Wichtige bei Eisbergen ist, die sind ständig in Bewegung. Je nachdem, wie der Eisberg abschmilzt, kann er sich drehen, kann er sich wenden und dies kann potenziell gefährlich sein. Deswegen gibt es, man sagt so, die Rule of Thumb eigentlich, zweimal die Höhe eines Eisbergs, so weit muss man davon weg sein. Denn wie schon gesagt, 90% vom Eisberg ist unter Wasser und wenn der sich auf einmal dreht, will man natürlich nicht auf einmal auf dem Eisberg sitzen.
Nee, nee. Und ganz ehrlich, aus der Entfernung kann ich ja diese Dimension viel besser wahrnehmen, als wenn ich direkt davor stehe. Ist ja wie wenn ich in New York direkt vom Wolkenkratzer stehe, sehe ich auch nicht alles. Also da, deswegen ist man ja auch dankbar dafür, dass man bei euch an Deck stehen kann, auch wenn es vielleicht ein bisschen kalt ist, aber mit der dementsprechenden Kleidung alles gar kein Problem. Ich sehe es ja von der Entfernung und habe also dieses ganze Panorama. Wäre mir wichtiger, als jetzt nah dran zu sein, weil wie gesagt, was unter Wasser ist, kann man ja nicht ganz so genau berechnen. Deswegen, also ihr schon, ich nicht. Das heißt, na, finde ich gut, dass ihr euch da wirklich dran haltet, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es immer mal wieder den einen oder anderen Urlauber gibt, der dann ganz nah ran will, aber da ist Safety first. Nochmal zu meiner Frage, 5 Schiffe und ob du die alle schon besucht hast, beziehungsweise ob du auf denen allen schon Expeditionsleitung warst.
Ja, also alle unsere oder ich war schon auf allen unserer 5 Schiffe, habe allerdings nur auf 4 davon gearbeitet. Die einzigste, die mir noch fehlt, auf der ich noch nicht gearbeitet habe, ist unsere Spitzbergen. Oh, und dann fällt mir gerade ein, wir haben ja auch noch unser Boot in den Galapagos, unsere Santa Cruz, auf der war ich noch nicht. Das ist mein nächster Urlaub oder mein nächstes Urlaubsziel, einmal auf die Galapagos.
Ah, okay. Das ist allerdings tatsächlich auch eins, wo ich sagen muss, wenn man sich so die Bilder anschaut, wenn man so an Hurtigruten denkt und natürlich auch klar das Thema Eisberge und Fjorde und so weiter, dann ist schon im Namen von der MS Santa Cruz 2, dass es was anderes ist. Und das zeigt auch eben, wie vielfältig euer Routenangebot ist, eure Destinationen, dass es auch eben was ist, was ganz anders ist, aber auch nicht so leicht zugänglich. Also eben die Galapagos-Inseln. Was würdest du denn sagen, ist die Route der Hauptbuchungsgrund oder sind es die Schiffe? Wie erlebst du das bei den Gästen an Bord? Wie haben die sich für welches, ich sag mal, Programm oder für welches Produkt entschieden?
Ja, gute Frage, denn Es gibt ja, wir sind ja momentan, ist die Expeditionsbranche am Boomen. Es gibt viele, viele Expeditionsanbieter, hier mit größeren Schiffen, mit kleineren Schiffen. Und wir sind ja mittlerweile nicht mehr die einzigsten, die an der Arktis fahren. Aber die Leute, die bei uns an Bord kommen, also wirklich viele Leute wählen Hurtigruten oder Ajax. Zum einen, weil sie vielleicht schon mal mit Hurtigruten unterwegs waren, vielleicht hier auf einem Postschiff in Norwegen und ihnen das gut gefallen hat. Wir eben auch, wir sprechen ja gerade hier zum deutschen Markt, auch viele deutschsprachige Gäste haben und diese auch ein Schiff oder eine Firma wählen möchten, wo eben Deutsch an Bord gesprochen wird. Und an allen unserer Schiffe, hier, die in der Antarktis unterwegs sind, hier ist die Bordsprache Englisch und Deutsch. Das heißt, es gibt immer deutschsprachige Mitglieder im Expeditionsteam. Unsere Kellner, die aus den Philippinen mehrheitlich sprechen Englisch, viele auch ein bisschen Deutsch. All unsere Ansagen über die Lautsprecher werden auf Deutsch und Englisch gemacht. Und dies für viele unserer Gäste ein wichtiger Grund, dass sie sich eben an Bord ein bisschen verständigen können. Und dann ein nächster Grund ist aber auch, was wirklich vielen, gerade unserer deutschsprachigen Gäste, ganz wichtig ist, ist, dass es eher wie eine Studienfahrt ist letztendlich. Man lernt an Bord, sie haben ein Wissenschaftsteam an Bord und es gibt nicht das große Tamtam. Und das sagen ganz, ganz viele, war letztendlich ausschlaggebend, dass Hurtigruten ein nachhaltigerer Ausstatter ist oder Kreuzfahrtanbieter und dass es hier eben wirklich eher wie eine Studienfahrt ist.
Und ist es dann so, dass Sie sagen, ich gehe jetzt ganz bewusst auch auf die beiden neuen Schiffe, weil das eben ja gerade State of the Art ist, das Beste vom Besten, das Nachhaltigste und überhaupt, was ich machen kann? Oder ist man dann, also ich zum Beispiel bin dann versucht, schon die MS Spitzbergen zu nehmen, weil da habe ich irgendwie so das Gefühl, da ist der Name Programm, da kriege ich dann auch eben direkt das, was ich möchte. Weißt du, was ich meine? So, ja, also ihr habt ja wirklich viel Auswahl. Oder ich gehe vielleicht sogar erstmal als Einsteiger auf die MS Fram, weil ich dann quasi nochmal so die Expeditionskreuzfahrt erleben kann, wie ich es hätte schon vor 10, 20 Jahren machen können, als ich es aber leider verpasst habe. Um danach auf die großen, moderneren zu gehen. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass viele unserer Gäste, also gerade sagen wir mal die Einsteiger in Expeditionsfahrten, die kommen an Bord der größeren Schiffe, also unserer Roald Amundsen und Fridtjof Nansen, da hier alles etwas moderner ist und es ist so ein bisschen ein Einstieg eben in Expeditionskreuzfahren. Hier haben wir bis zu maximal 500 Gäste an Bord, je nachdem, wie die Auslastung ist, oft weniger. Die Leute, die dann schon öfter mit uns gefahren sind, die gehen dann oft auf die MS Fram oder auch auf die Spitzbergen, denn die suchen wirklich nach dem Expeditionsgefühl, wo man eben auch weniger Leute an Bord hat. Beide dieser Schiffe mit maximal 200, also normalerweise ist man hier mit 130, 180 unterwegs, manchmal sogar unter 100 auf der Spitzbergen. Und dies natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Die Schiffe, klar nicht so modern, die Kabinen etwas kleiner. Aber die Möglichkeiten, die man auf so einem kleinen Schiff hat, die Anlandungszeiten sind länger, man lernt auch die Gäste ganz anders kennen. Auch für uns als Expeditionsteam sind die kleinen Schiffe sehr angenehm, weil man eben eine ganz andere Verbindung mit den Gästen aufbauen kann. Und man sieht oft die Gäste, die immer wieder kommen, also wirklich die, sagen wir mal, Hardcore-Expedition sind, die kommen gerade auf unsere Fram. Hier die Historie des Schiffes, auch wie das Schiff ausgelegt ist, die Größe davon. Kenne ich viele Gäste, die immer wieder auf die Fram kommen, weil sie sagen, es ist wirklich das Expeditionsschiff der Flotte.
Also so, wie man es sich vorstellt oder wie man es immer kannte, von früher auch schon, muss man sagen. Das ist die Fram.
Genau.
Und die Fram fährt dann also auch noch mal in andere Regionen. Und die Spitzbergen, würdest du sagen, auch? Das sind die beiden, die noch eben dann auch wirklich den Horizont noch weiter erweitern können. Verstehe ich das richtig?
Ja, also gerade die MS Fram, hier eben die Möglichkeit zu haben, auf einem kleinen Schiff zu sein, gibt nochmal ganz andere Dinge her. Zum Beispiel in der Antarktis, also in unserer Wintersaison, letztendlich der antarktischen Sommersaison, haben wir drei Schiffe in der Antarktis. Wir haben unsere zwei großen, Amundsen und Nansen. Die machen hauptsächlich wirklich die antarktische Halbinsel oder vielleicht auch die Falklandinseln. Aber mit der MS Fram, dass sie eben kleiner ist, hier mehr Möglichkeiten hat, geht es hier auch bis nach Südgeorgien. Und Südgeorgien ist nochmal eine Insel, wo man so schwer hinkommt, was so wenig Leute sehen. Und dann eben die Möglichkeit zu haben auf der MS Fram. Es ist eine lange Fahrt, man ist dann 21 Tage unterwegs. Aber es geht dann über die Falklandinseln nach Südgeorgien bis runter in die Antarktis. Und dies ist eben gar nicht für alle anderen Schiffe möglich. Wie auch bei der Spitzbergen zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn sie oben auf Svalbard ist. Hier ist oft viele der Anlandungsplätze sind begrenzt. Also man kann gar nicht alle Gäste auf einmal an Land bringen. Oder auch mit unseren großen Schiffen, die Amundsen und Nansen, wir dürfen in diesen Regionen gar nicht fahren, da wir zu viele Gäste an Bord haben. Deswegen bringen die kleinen Schiffe noch mal ganz andere Möglichkeiten. Und man kann eben hier in wirklich sehr abgelegenen Orten anlanden und hier die Gäste an Land bringen, was eben mit den größeren Schiffen nicht möglich ist und mit natürlich ganz großen Schiffen überhaupt nicht denkbar ist.
Ja, verständlich. Was machen die Schiffe denn, wenn ich fragen darf, im Winter? Also so im knackigen Winter.
Im knackigen Winter sind wir knackig unterwegs. Man zieht sich warm an, wie die Norweger es sagen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, und wir sind unterwegs. Also mit unserer Fram, Amundsen und Nansen. Im europäischen Winter sind wir eben auf der Südhalbkugel unterwegs. Da sind wir in der Antarktis. Das ist Antarktissaison. Unsere Spitzbergen ist dann in Norwegen unterwegs nächstes Jahr, macht hier Nordnorwegen. Hier kann es auch wirklich knackig kalt sein im polaren Winter. Also die Sonne geht nicht auf in dieser Zeit. Temperaturen können bis minus 25 Grad sein. Ist aber auch eine ganz besondere Erfahrung, hier den Polarwinter mal zu erleben.
Ja, also wäre für mich wirklich ein Traum und deswegen habe ich auch bewusst nach dem Winter gefragt, weil ja, das Leben ist nochmal anders. Und wenn schon, denn schon vielleicht, ist es auch so ein Gedanke, wenn dann richtig. Jetzt gib mir aber nochmal einen Tipp, du als Expeditionsleitung, ich weiß nicht, wie du persönlich das machst, aber wenn ich sehe, was ihr alles anbietet, was man alles noch machen kann, jetzt vielleicht nicht immer im knackigen Winter, aber zumindest im Sommer dann in diesen Regionen, was ich alles mitnehmen könnte. Also wenn ich meinen eigenen Neoprenanzug mitnehmen würde, weil Tauchen und Stand-up-Paddeln, eigentlich hätte ich dann schon zwei, dann was möchte ich alles machen? Kajak fahren, keine Ahnung, die Wanderungen eben, die verschiedenen Schuhe, die ganzen Jacken und das Thema. Wie viel Platz für Gepäck habt ihr in den Kabinen?
Ja, kommt ein bisschen darauf an, auf welchem Schiff man unterwegs ist. Unsere neuen Schiffe haben wirklich schöne, großzügige Kabinen. Also hier gibt es genügend Platz, dann auch die Koffer zu verstauen. Bester Platz zum Kofferverstauen ist immer unterm Bett. Dann sind sie nämlich aus dem Weg und das funktioniert auf allen unseren Schiffen. Da sind die Betten hoch genug für. Ja, und von Equipment her, ganz, ganz wichtig, wir haben alles, was letztendlich Outdoor-Equipment angeht, an Bord. Denn ich weiß, man bringt eben viel Kleidung mit, man hat seine Thermohosen dabei und Regenjacke und so weiter. Und wir versuchen hier ein bisschen auszuhelfen. Und deswegen, man muss nicht den eigenen Neoprenanzug mitbringen, man braucht nicht sein eigenes Kajak-Equipment oder die eigenen Schneeschuhe. All dies haben wir an Bord und geben es dann aus, wie auch Wanderstöcke. Wir haben auch unsere Wanderstöcke, die die Gäste dann an Land nutzen können. Deswegen wirklich in den Koffer sollte gepackt werden, natürlich je nach Destination. Wenn man auf die Galapagos fährt, ist der Koffer wahrscheinlich deutlich leichter. Wenn es nach Nordnorwegen im Winter geht, dann ist hier wirklich ganz wichtig, zum einen wetterfest, denn es kann auch mal regnen, auch im tiefsten Winter, aber wirklich warm und wie den Zwiebellook letztendlich. Also wirklich gute Socken, Wollsocken, Wandersocken, ganz wichtig. Dann aber auch eine gute Thermounterhose oder Thermounterwäsche. Ganz wichtig, was ganz viele Leute leider oft packen, sind Jeans zum
Die braucht
Beispiel.
man nicht.
Jeans sind vielleicht gut an Bord, aber sobald man rausgeht, will man die nicht. Man will was haben, was schnell trocknet, also wie Wanderhosen eben. Und dann aber auch Thermohosen, also ob das dann wie die Skihose ist zum Beispiel, ein guter Skiparker, gute Handschuhe, gute Mütze, gute Sonnenbrille ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht in Nordnorwegen im Winter nicht, denn die Sonne kommt nicht raus. Aber wenn man in der Antarktis unterwegs ist oder auch in Grönland im Sommer, denn hier das Eis und die Spiegelung vom Wasser und dem weißen Eis ganz, ganz hart für die Augen, deswegen Sonnenbrille ganz, ganz wichtig. Und natürlich die Kamera Und ein Fernglas. Fernglas würde ich immer allen empfehlen, wenn man kein Fernglas hat, vielleicht da ein bisschen Geld investieren, um ein Fernglas zu kaufen für die Reise. Sonst kann man diese aber auch an Bord
Oh,
ausleihen.
toll. Und kann man auch die Jacken, die man dann für so wirklich einen knackigen Tag braucht, auch ausleihen? Weil ich sehe ganz oft, dass die Urlauber bei euch auf den Bildern dann auch und so, die haben alle die gleichen Sachen an. Das lässt vermuten, dass es so für die Stufe, die ich nicht eingeplant hatte, vielleicht eben, wie du sagst, Skijacke, wenn die nicht reicht, dass dann von euch noch was gestellt wird?
Jein, also für uns alle Gäste, die an Bord kommen, kriegen von Hurtigruten eine Jacke. Diese Jacke aber wirklich eher wie eine Regenjacke und hier auch für uns als Team immer ganz wichtig, denn dann kann man an der Anlandungsstelle noch zählen, wie viele Gäste denn da noch in roter oder blauer Jacke rumlaufen.
Genau.
Deswegen, genau, aber die ist eigentlich
So
wirklich eine
Überzieher
ganz,
quasi.
genau, eine Überzieher, wie ein Windbreaker
Genau.
oder eben wetterabweisend, aber sie ist nicht isolierend und das ist ganz, ganz wichtig, denn was ich immer empfehlen würde, wirklich den Winterparker, die Daunenjacke mitnehmen und dann oft unsere Jacke, diese nimmt man dann vielleicht in zwei, drei Größen größer als normalerweise, weil dann kann man diese noch über die Daunenjacke drüber ziehen. Dann auch ganz gut, wenn man mit unseren Zodiacs unterwegs ist. Dann wird die Daunenjacke nicht nass gespritzt oder salzig, denn diese ist dann eben von unserer Jacke ein bisschen geschützt und man hat noch ein kleines Andenken, wenn man wieder nach Hause geht.
Oh. Danke für diese Tipps. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt an Kälte denke, und die wird es ja nun mal in den meisten Destinationen auch mal haben, dann kriege ich Hunger. Und weil der Dominik heute nicht bei uns ist, aber diese Frage stellen würde, wie sieht es denn dann mit dem Essen aus? Also gerade wenn es eben kalt ist, kann man ja eigentlich gefühlt die ganze Zeit essen. Und ab November ist das sowieso überhaupt gar kein Thema mehr. Bei euch ist alles geklärt.
Genau, ab November ist bei uns all inclusive. Das ist allerdings vom Essen her jetzt auch schon. Also all inclusive ist dann auf die Getränke bezogen. Aber wie es momentan aussieht an Bord, hier kommt es auch ein bisschen darauf an, auf welchem Schiff man unterwegs ist. Denn nicht alle Schiffe haben dieselben Restaurants, denn die kleinen Schiffe haben einfach nicht den Platz dafür oder auch überhaupt die Gäste, diese ganzen Restaurants zu füllen. Wenn man an Bord unserer größeren Schiffe ist, wie die Amundsen und die Nansen, dann gibt es hier drei Restaurants. Das Hauptrestaurant, das ist unser Öhne-Restaurant. Öhne ist zum einen also Frühstück, Mittag, Abendessen. Frühstück und Mittagessen ist hier im Buffet-Style und Abendessen ist à la carte. Außer wenn wir vielleicht einen besonderen Abend haben. Es kann sein, dass wir einmal Seafood-Buffet-Abend haben oder Vegetarian-Buffet-Abend und dann ist an diesem Abend auch Buffet. Hier für das Hauptrestaurant gibt es Hauptessenszeiten. Also das Restaurant ist geöffnet in der Früh, sagen wir mal, für 2,5 Stunden zum Frühstück, dann nochmal 2, 3 Stunden für Mittagessen und dann dasselbe zum Abendessen. Wenn man dann sagt, puh, jetzt bin ich gerade vom Kajakfahren wiedergekommen, habe mein Mittagessen verpasst. Kein Problem. Denn hier haben wir auch unser Friedheim-Restaurant. Friedheim ist eher wie ein Bistro-Restaurant. Dies ist geöffnet von 12 Uhr mittags bis 9 Uhr abends, ist durchgehend geöffnet in dieser Zeit und die Gäste können einfach kommen und gehen, wie sie möchten. Hier keine Reservierung notwendig und können dort essen. Es gibt hier von Burger, über Fisch, über Waffeln, Hot Dogs, asiatisch. Also ist wirklich ein Mix an sehr, sehr gutem Essen und unsere berühmten Milkshakes, die die ganze Crew an Bord liebt. Deswegen gehen wir dorthin. Und hier kann man einfach ja zu jeder Zeit reingehen, kann man auch am Tag viermal reingehen, wenn man Hunger hat.
Und man merkt schon, ihr seid echte Profis, weil auch die Kälte animiert euch trotzdem noch einen Milchshaken kalten zu trinken. Ja, super.
Auf jeden Fall, der gehört dazu. Und dann haben wir noch unser Lindström-Restaurant. Dies ist unser Restaurant für unsere Suite-Gäste, ist aber auch optional zubuchbar für andere Gäste, die nicht in den Suiten wohnen. Und hier ist auch Frühstück, Mittag und à la carte am Abend.
Muss ich mich da abends ein bisschen schicker anziehen? Oder ich sage vielleicht, ich formuliere das um, kann ich mich da dann, wenn ich in einer Suite übernachte, wenn ich also Suite-Gast bin, Suite gebucht habe, ist es abends ein bisschen schicker oder ist es überall ein bisschen schicker? Nehme ich was Schwarzes mit? Wie siehst du das? Weil tagsüber, also eben haben wir ja gelernt, wir sind wissenschaftlich, wir sind auf Expedition unterwegs, wir wollen viel lernen, viel sehen, wir müssen uns an das Wetter anpassen, aber abends dann High Heels? Wie muss ich mir das vorstellen?
Da wir eine norwegische Firma sind, letztendlich sind wir norwegisch leger unterwegs. Und dies ist uns von HX ganz, ganz wichtig. Zum einen ist es du, eigentlich sobald man jemanden an Bord trifft, ist es immer du. Und wir haben hier nicht diese typische Sie-Anrede, wie man das vielleicht auf anderen Schiffen macht. Und es gibt hier absolut keinen Dresscode. Wir haben keinerlei Gala-Dinner. Wenn man im Schlafanzug letztendlich kommen möchte, dann kann man das tun. Aber man sieht wirklich die Gäste eigentlich, die wir an Bord haben, egal ob in den Suiten oder im normalen Restaurant, sind hier eigentlich in Aktivkleidung unterwegs. Für die Männer heißt das oft, man ist vielleicht mit der Jeanshose und dem Flanellhemd oder für die Frauen auch die Wanderhose und ein Fleece-Pulli. Also es ist wirklich ganz, ganz unkompliziert und dies macht auch den Charme von HX aus.
Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, passt dann auch. Wenn es tagsüber so ist, dann muss ich nicht abends noch eine Stunde mich schminken vorm Spiegel oder irgendwas anziehen, was ich sonst wirklich nicht brauche, außer zum Abendessen. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Da wir jetzt schon wieder, also ich glaube, wir müssen auch nochmal Podcasts aufnehmen, weil wir haben über so viel noch nicht gesprochen. Und deswegen, ja, aber da wir jetzt am Ende schon der zweiten Folge sind, möchte ich dich nicht entlassen ohne die Rubrik Solar Hot Seat, also Solar Hot Seat Frage. Und ich packe da jetzt natürlich ganz viel rein, um zum Abschluss noch einiges aus dir rauszulocken. Und zwar, ja. Also die Solar Hot Seat Frage in dem Fall zu HX Expeditions. Gibt es auch bei euch so eine Art Big Five? Dir sagt das vielleicht was von den Safaris, dass man ja so ein bisschen das Dilemma hat, dass die Menschen so fünf Sachen auf jeden Fall gesehen haben wollen, die Big Five, oder manche interessieren sich dann eigentlich doch für genau das Tier, was sogar gar nicht zu den Big Five gehört. Wie würdest du in eine Beratung gehen, wenn du jetzt Solamento Reiseberater wärst und möglichst viele Tiersichtungen, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen garantieren möchtest. Wir können nichts garantieren, es ist alles die Natur, die das am Ende entscheidet. Aber welche Route oder welche Schiffe, du hast es schon ein bisschen verraten, mit den kleineren kommen wir an andere Orte, aber was empfiehlst du, wenn jemand wie ich absoluter Tierfanatiker ist?
Wenn es um die Tiere geht, dann ist ganz klar Antarktis, denn nichts kann die Tierreichheit in der Antarktis toppen. Und hier an Tieren natürlich, die man sieht, Pinguine ganz klar. Und hier versuchen wir, so viele Pinguinarten letztendlich abzuhaken, in dem Sinne, wie es möglich ist in den Regionen, in denen wir unterwegs sind. Aber Pinguine, es ist wirklich was Faszinierendes, wenn man an Land kommt und auf einmal steht dort eine Pinguinkolonie von 1000 Pinguinen und die Pinguine würden einem, wenn man nicht anhält und denen Platz gibt, fast über die Füße watscheln. Und dies schon wirklich was ganz, ganz Besonderes ist. Und auch in der Antarktis die Wal, Tierwelt, also wirklich die verschiedenen Wale, die man sieht, ob dies Buckelwale sind ganz oft, aber auch Orcas, wenn man Glück hat. Dies was ganz Besonderes ist und nirgends anders hat man diese Reiche an Tieren als in der Antarktis.
Also ein bisschen länger Fahrt in Anspruch nehmen, einfach jetzt mal. Für uns ist es halt das, was ein bisschen weiter weg ist, sage ich jetzt mal. Aber es lohnt sich.
Auf jeden Fall. Und wenn man dann sagt, man hat wirklich jemanden, also zum Beispiel jemand, der sonst nach Afrika auf eine Safari geht und hier wirklich für die Tierfotografie unterwegs ist und wirklich Tierreichheit sehen möchte, dann toppt nix Südgeorgien. Also diese Verbindung auf der MS Fram, dass man sagt, man macht die Falklandinseln, Südgeorgien und die Antarktis. Es ist wirklich ein Aufbau. Man fängt auf den Falklandinseln an und hier hat man die ersten Pinguinkolonien, wunderschön auf weißen Sandstränden mit türkisem Wasser, was man überhaupt nicht erwartet, wenn man auf einer Antarktisreise ist. Dann geht es weiter nach Südgeorgien und Südgeorgien ist wirklich die Tierreichheit. Unglaublich. Also man hat dort Pelzrobben, Tausende, Tausende oder Hunderttausende an Pinguinen in den Kolonien. Und die ist wirklich fantastisch, was man auch nicht so in der Antarktis sehen wird. Und dann geht es aber weiter in die Antarktis mit der Weiße, die Wale, die Pinguine. Also die ist was ganz, ganz Besonderes. Wenn man aber sagt, die Top 5, also als Firma, was sind denn die Top 5, die wir sehen würden oder wo Gäste viel danach fragen, sind natürlich einmal die Pinguine, zweimal verschiedene Walarten, dann natürlich Eisbären. Eisbären hier Nordhalbkugel, dafür normalerweise die besten Orte sind Spitzbergen oder Ostgrönland. Und ganz viel auch Papageitaucher. Papageitaucher, ganz, ganz süße, kleine, dicke Vögel mit ihren großen Schnabeln. Die Gäste lieben Papageitaucher, hier für Island prädestiniert, aber auch Nordnorwegen. Aber ich würde sagen, in Island gibt es wirklich wunderschöne Möglichkeiten, die Papageitaucher recht nah zu sehen und hier auch eben wunderschöne Fotos von den Papageitauchern zu machen. Und sonst Walrösser, die ist auch noch was, was Gäste oft sehen möchten und die ist auch wieder auf Spitzbergen möglich.
Ja, passt absolut zu unserem Abschluss, denn mir ist gerade bewusst geworden, dass ich da noch einiges zu tun habe, weil das möchte ich alles sehen, muss ich einmal alles gesehen haben im Leben und zwar in freier Wildbahn. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ja, und deswegen kann ich mich nur bedanken, wirklich für diese zwei tollen Folgen. Vielen Dank, Leonie. Du hast uns da entführt in eine Welt, die noch nicht für alle bekannt ist oder für die wenigsten bekannt ist. Vielen Dank dafür. Und ich verabschiede mich mit: Die Welt ist schön, schau sie dir an, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com. Vielen Dank, Leonie, wirklich. Bis bald.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.